Du entscheidest, Mann. Der Bankbeamte George Titan war überhaupt nicht überrascht, als er den ehemaligen Bankmanager John Vega, begleitet von Detektiv Paul Rost, sah. »Guten Morgen, George«, sagte Rost zu ihm. »Ich führe eine Untersuchung über den Überfall in Ihrer Bank durch. Ich begleite John Vega gerade zu einem Ermittlungsexperiment.« »Ich verstehe. Kommen Sie bitte herein«, sagte Titan. »Guten Tag, Herr Manager. Wie geht es Ihnen?«, fragte der Sicherheitsbeamte den Manager, als ob sie gute Freunde wären. »Danke, George«, sagte der ehemalige Bankmanager John Vega. »Egal, ob gut oder schlecht, es geht immer weiter.« Rost und Vega gingen in die Bank und sahen, dass der Tresorraum geschlossen war. Dann baten sie den Sicherheitsbeamten, sie zu dem neuen Bankmanager zu führen. Sie gingen in das Büro des Managers. Titan stellte Rost und Vega der neuen Managerin vor. Die neue Bankmanagerin war eine 54 Jahre alte Frau. Ihr Name war Anna Furtada. Frau Furtada war überrascht, als Rost sie bat, den Tresorraum für ein Ermittlungsexperiment zu öffnen. Aber sie ging mit ihnen zum Tresorraum und öffnete ihn. »Warum wird das Ermittlungsexperiment von einem Privatdetektiv und nicht von der Polizei durchgeführt?«, fragte Frau Furtada. »Die Polizei hat mich gebeten, diesen Teil des Experiments durchzuführen«, erklärte Rost, »weil ich die Ermittlungen zu dem ersten Fall durchgeführt habe, als John Vega $10.000 aus seiner eigenen Bank gestohlen hatte.« »War das der Vorfall, bei dem er das Geld durch gefälschte Banknoten ersetzt hat?«, fragte Frau Furtada. »Ja, auf dem gefälschten Geld stand »Wir lieben Kohl« anstelle von »Auf Gott vertrauen wir«, erklärte Rost. »Was? Du magst Kohl?«, sagte Rost und drehte sich zu Vega um. »Schämst du dich jetzt? Komm, zeig mir, wie du das Geld gestohlen hast. Komm in den Tresorraum«, schrie Rost. Vega ging in den Tresorraum und schaute Rost an. »Nimm die Tasche heraus, öffne sie und gib das Geld hinein und sag mir genau, was du machst«, befahl Rost. Er schaltete die Videokamera an und begann alles zu filmen, was Vega machte. »Ich öffne die Tasche«, sagte Vega und öffnete die Tasche, »dann habe ich sie hier hergestellt und das Geld hineingeschmissen. Dann habe ich sie hier hergestellt und das Geld hineingesteckt«, erklärte Vega weiter und steckte das Geld in die Tasche. »Weiter«, befahl Rost. »Ich habe das Geld gerade in die Tasche gesteckt«, erklärte Vega weiter. »Und als die Tasche voll war, habe ich sie dorthin gestellt«, Vega zeigte auf die Tür. »Stell die Tasche dorthin«, befahl Rost. Vega stellte die volle Tasche schnell zur Tür. Frau Furtada beobachtete aufmerksam, was passierte. »Dann nahm ich eine zweite Tasche heraus und begann, Geld hineinzustecken«, sprach Vega weiter und begann, Geld in die Tasche zu stecken. Rost bemerkte, dass Vega anfing, die Sache zu genießen. Frau Furtada schaute Vega so an, als ob er ein Verrückter wäre. »Ich habe das Geld hineingesteckt, das Geld hineingesteckt, das Geld hineingesteckt«, sagte Vega schnell. »Als die Tasche voll war, habe ich sie auch dorthin gestellt«, sagte er und stellte die zweite Tasche schnell neben die erste. »Halt«, schrie Rost und Vega erstarrte. Dann schaute Rost Frau Furtada an. »Bitte erzählen Sie niemandem, was ich ihm jetzt sagen werde«, bat Rost Frau Furtada und drehte sich zu Vega. »Hör zu, du bist ein schamloser Schurke. Als man mir erzählte, dass du deine eigene Bank zweimal ausgeraubt hast, habe ich es nicht geglaubt. Jetzt, wenn ich dich so ansehe, verstehe ich, warum die Leute sagen, dass du ein gieriges Vieh bist. sagte Rost leise. Weger senkte seinen Blick und drehte sich weg. Rost schaute Frau Furtado an. »Entschuldigen Sie bitte, Frau Furtado, setzen wir das Ermittlungsexperiment fort«, befahl er. Weger nahm eine dritte Tasche heraus und begann schnell Geld hineinzustecken. »Guten Tag, Frau Furtado«, hörte Rost und schaute die Person an, die das gesagt hatte. Andrew stand neben Frau Furtado und schaute Rost an. Ihre Blicke trafen sich. Sie sahen sich an. Weger hörte auf, Geld in die Tasche zu stecken, und er starrte. Paul und Andrew sahen sich immer noch an. Andrew wusste natürlich, dass Paul aus dem Gefängnis ausgebrochen war. Paul dachte, dass Andrew ihn nicht gehen lassen würde. Als Polizist musste er ihn aufhalten. Er hatte auch das moralische Recht, ihn festzunehmen. Er hatte 4 Kinder. Falls er wegen Paul seinen Job verlieren würde oder ins Gefängnis kommen würde, was würde mit seinen Kindern passieren? Frau Furtado bemerkte die lange Pause und schaute Andrew fragend an. »Hi, Andrew«, sagte Paul und senkte den Blick. »Frau Furtado, kann ich Sie kurz sprechen?«, bat Andrew. Frau Furtado ging mit dem Polizisten zur Seite. Weger sah Paul Rost fragend an. »Wie viel ist in diesen beiden Taschen?«, fragte Rost. »Etwa 1,5 Millionen«, antwortete Weger. »Lass uns gehen«, befahl Rost. Er half Weger schnell, die beiden Taschen zu tragen, und sie gingen zum Ausgang der Bank. »Paul Rost!« Rost hörte die Stimme hinter ihm. Er blieb stehen und drehte sich langsam um. Andrew, Frau Furtado und George Titan kamen schnell auf ihn zu. »Seid ihr mit dem Ermittlungsexperiment schon fertig? So schnell?«, fragte Andrew Paul. »Ja«, antwortete Rost und wurde sich der Sinnlosigkeit seines Plans bewusst. »Er muss das Geld nur in den Lastwagen legen. Das ist alles.« Er sah Andrew an. Ihre Blicke trafen sich wieder und erneut gab es eine lange Pause. »Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, ein Ermittlungsexperiment durchzuführen?«, fragte Andrew. »Der Polizeichef«, sagte Paul und fügte hinzu. »Wenn du deine Arbeit machen musst, dann los.« Rost war bereit, sich von Andrew festnehmen zu lassen. »Ja, ich werde tun, was ich tun muss. Normalerweise wird ein Ermittlungsexperiment von 2 Polizisten durchgeführt«, erklärte Andrew. »Weil du alleine bist, werde ich die Rolle des 2. Polizisten übernehmen.« »Macht weiter«, sagte Andrew. Rost winkte Weger zu und er trug die Taschen mit dem Geld näher zur Tür. Andrew folgte Rost und Weger. »Ich habe mit deiner Mutter gesprochen«, sagte Andrew, als sie die Bank verließen und zum Auto gingen. »Wenn ich richtig informiert bin, willst du nach Damaskus reisen?« »Ja, ich muss jemandem helfen«, antwortete Paul. »Du sprichst von Lisa Pandora. Sie wird wegen Verbrechen gegen den Staat hingerichtet werden«, erklärte Andrew und schaute zurück zum Bankeingang. Sie und Ashur konnten der Verhandlung in Libyen entgehen. In Syrien wollte Ashur kein Risiko eingehen. Aber Pandora hat weitergemacht. »Wenn ich du wäre, würde ich ihr nicht vertrauen«, riet Andrew. »Ich werde ihr nicht vertrauen«, sagte Paul und schaute Andrew an. »Ich will nur nicht, dass sie sie umbringen.« »Ich hoffe, du weißt, was du tust«, sagte Andrew und ging zurück zur Bank. Weger und Rost stiegen in den Lastwagen. Ashur begann loszufahren. »Schneller! Wir haben weniger als 10 Minuten«, befahl Rost. Der Lastwagen fuhr sehr schnell am Flugfeld des Militärs vorbei. Als sie den Wald erreichten, hielt Ashur den Lieferwagen an. Rost, Vega und Strawinski stiegen aus. »Grüß deinen Vater von mir«, sagte Rost zu Aschur. »Paul, vertrau Pandora nicht«, riet Aschur, schaute Rost lange an und fuhr davon. Rost, Vega und Strawinski kletterten über die Mauer und liefen zum Hangar. »Der hier wird die ganze Strecke bis nach Syrien zurücklegen und halb Damaskus in die Luft jagen«, sagte Rost und zeigte auf einen großen Bomber. Vega rannte zu dem Bomber und begann hineinzuklettern. »Warte, Herr Manager, es ist einfach, diesen Bomber einzuholen und zu zerstören«, fügte Rost hinzu, und Vega kam sofort zurück. »Aber nur eine Rakete könnte dieses Flugzeug erreichen«, sagte Paul über ein kleines Flugzeug. »Und wir haben ein sehr gutes Mittel gegen Raketen«, sagte er und kletterte in das Flugzeug. »Welches Mittel?«, sagte Vega interessiert und kletterte auch in das Flugzeug. »Du bist das Mittel, John, du und das Geld in den Taschen. Zum richtigen Zeitpunkt und auf mein Kommando wirst du das Geld aus dem Flugzeug werfen. Das wird eine Wolke erzeugen und die Rakete wird nur eine Wolke erkennen.« »Ich werde das Geld nicht hinauswerfen«, schrie Vega. »Lass uns etwas anderes hinauswerfen«, sagte Vega und sah sich um. »Strawinski«, sagte er. Aber Rost war damit beschäftigt, das Flugzeug zu starten, und antwortete Vega nicht. Strawinski setzte sich auf den Sitz des Co-Piloten und Vega saß zwischen seinen Füßen. »Strawinski, weißt du, wo man dein Katapult auslöst?«, fragte Vega nach. Aber Strawinski stellte die Taschen auf Vega und schloss die Kabinentür. Das Flugzeug rollte langsam aus dem Hangar. Einige Leute sahen, dass sich ein Flugzeug ohne Erlaubnis bewegte und rannten aus dem Hangar, hinter dem Flugzeug her. Aber Rost aktivierte den Nachbrenner und das Kampfflugzeug hob mit einer enormen Geschwindigkeit ab. Rost flog mit dem Flugzeug nahe am Boden, damit sie kein Radar entdecken konnte. Strawinski war nervös und angespannt. Er begann zu schreien. »Syrien! Wir fliegen nach Syrien! Syrien!« Strawinski schrie ohne Unterbrechung. Vega schaute ihn mit großen Augen an, hielt sich dann mit den Händen die Ohren zu und stützte seinen Kopf ab. Zu diesem Zeitpunkt war Andrew im Polizeihauptquartier. Er rührte nachdenklich Zucker in seinen Kaffee. Das Telefon läutete und er hob ab. Es war ein Beamter des Verteidigungsministeriums. »Andrew, gib dein Freund schon wieder mit seinen Tricks an?«, fragte der Beamte des Ministeriums empört. »Ich glaube, dass er es ist«, sagte Andrew. »Er hat etwas in Syrien zu erledigen.« »Dann sollte er ein normales Flugticket kaufen, anstatt seine Tricks vorzuführen«, schrie der Beamte. »Wenn er das Flugzeug nicht in 3 Minuten landet, werden wir eine Rakete abschießen.« »Das letzte Mal haben Sie ihm eine Medaille für seine Tricks verliehen«, sagte Andrew. »Bringt ihn wenigstens dabei nicht um. Bringt ihn nicht um, wenn ihr noch Helden braucht«, bat Andrew und legte auf. Er stand auf, verließ das Gebäude und ging die Straße hinunter. Er wusste, dass er denen, die schrien, nicht helfen konnte. Das Flugzeug flog über das Meer. Es ließ den Kontinent hinter sich zurück und man konnte ihn nicht länger sehen. Nur der Rauch der Raketen, die in Richtung des Flugzeuges flogen, ließ er ahnen, wo das Land war. Fortsetzung folgt. Wiederholung des neuen Vokabulars. Setzen Sie sich, Herr Präsident. Danke, Herr Richter. Ich erinnere mich übrigens nicht an Sie. Seit wann arbeiten Sie in diesem Gericht? Seit 3 Tagen. Aber wir sprechen nicht über mich. Haben Sie den Bombern befohlen, Städte in unserem Land zu bombardieren? Sagen Sie mir bitte, ob die Verhandlung hinter geschlossenen Türen stattfindet. Nein, es sind Journalisten von Zeitungen und Fernsehstationen im Gerichtssaal. Wenn das so ist, dann war ich das nicht. Das waren die Befehle des Premierministers. Er hat die Bombardierungen befohlen. Das stimmt nicht, Herr Richter. Der Präsident hat alles befohlen. Er ist ein schamloses Vieh. Ich habe nichts befohlen. Er ist schuldig. Ruhe im Gerichtssaal! Sie dürfen nur mit meiner Erlaubnis sprechen. Natürlich, Herr Richter. Herr Präsident, zum Zeitpunkt Ihrer Festnahme fand man einen Reisepass von Panama mit Ihrem Namen in Ihrem Besitz. Wie erklären Sie das? Das kann ich erklären. Als der Premierminister für ein botanisches Symposium nach Kolumbien gereist ist, hat er nicht nur verschiedene beeindruckende Pflanzen und daraus hergestellte Produkte gekauft. Er hat auch einige Reisepässe aus verschiedenen Ländern mit meinem und mit seinem Namen gekauft. Es ist sehr praktisch, mit diesen Reisepässen um die Welt zu reisen. Haben Sie von dem ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidenten Lazarenko gehört, Herr Richter? Nein, das habe ich nicht. Erzählen Sie weiter. Er hatte eine großartige Zeit, als er mit einem Reisepass aus der Ukraine und einem zweiten Reisepass aus Panama um die Welt gereist ist. Das ist sehr praktisch, wenn man viel Geld in den Koffern hat. Er hat es mir und meinem Premierminister empfohlen. Haben Sie befohlen, bei einer Demonstration auf die Menschen zu schießen? Habe ich das Recht, die Aussage zu verweigern? Beantworten Sie die Frage. Dann verlange ich eine Tasse Kaffee und eine Waffe mit einer Kugel. Der Kaffee ist für mich und die Pistole für den Premierminister.